Sebastian Jehle. Meine Frau habt ihr vorhin schon gesehen und meine drei Kinder. Das vierte kommt im Januar. Von dem her, das ist so meine Familie. Ich habe in Liebenzell Theologie studiert, noch beim theologischen Seminar. Jetzt ist ja Hochschule. Und ich war vor Köncken 7 Jahre in Oettingen, also da, wo das Bier herkommt, das Oettinger. Da waren wir auch in der Liebenzeller Gemeinschaft. Und jetzt seit 2021 sind wir jetzt hier in Köncken. Und ja, und ich wurde mal vom Simon eingeladen, nachdem ich meinen Simon zu uns eingeladen hatte, weil wir waren im Februar 4 Wochen in Reha mit unseren Kids. Und da habe ich jemanden gesucht, der einfach auch bei uns mal predigt, um einfach auch mal die Verbindung zwischen EFG und Liebenzeller mal ein bisschen zu stärken. Haben wir gesagt, wir tauschen uns einfach mal aus. Im Teamkreis haben wir auch mal was zusammen gemacht, also ein paar Anknüpfungspunkte zusammen haben wir. Und ich habe euch heute, wie gesagt, vorhin wurde es ja hier in Gesprächen, kein lernt man sich besser kennen, ihr dürft nachher auch gerne auf mich zukommen und dann können wir uns auch ein bisschen näher kennenlernen, ein bisschen reden. Genau, herzliche Einladung. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, ich glaube, da kann jeder was damit anfangen. Hier, Liebenzeller Gemeinschaftsverband, da komme ich her, von dem her auch die Präsentationen. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, klein, aber oho. Und zwar geht es heute um Gideon. Klein, aber oho, das hat schon was. Ich glaube, so fühlen wir uns manchmal auch, dass wir manchmal uns so klein fühlen und nicht wissen, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht. Und ich habe mir überlegt, was in unserem Alltag ist denn so klein, aber hat eine mordsmäßige Wirkung. Und ich habe euch was mitgebracht. Wer kennt sie noch, die Center Shocks? Ein kleiner Kaugummi mit großer Wirkung. Von dem her,
ihr dürft euch gern mal probieren. Ich habe genügend mitgebracht. Ihr könnt sie mal durchsehen und auch mitmachen.
Klein, aber oho. Eine kleine Sache, die doch eine durchschlagende Wirkung hat. Manchmal fühlen wir uns nämlich auch ganz klein und wissen nicht, dass wir das überhaupt können. Und genau Gideon, wenn man diese Gideons-Geschichte in Richter 6 mal näher anschaut, passt es da nämlich auch dazu. Gideon hat sich auch als sehr klein empfunden. Einer, der gesagt hat, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich führen soll und alles Mögliche. Aber wer das Ende der Geschichte in Gideon kennt, weiß, hey, Gideon war ein Mann, der ist dann hingestanden und hat es geschafft, das Volk zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Aber wer war denn dieser Gideon? Deswegen habe ich euch eine kleine Präsentation mitgebracht, so ein kurzer Überblick über Gideon zu bekommen. Gideon heißt der Abhauende, der Zerstörer, wird auch Jerubal genannt. Das heißt, Baal soll kämpfen. Ja, er hat eine große Familie, viele Frauen und der Sohn war Abimelech, der namentlich genannt wird, und 70 Söhne. Also das wäre, und das sind die Frauen ja noch gar nicht erwähnt. Es sind ja nur Söhne genannt. Also 70 Kinder. Wie viel sind wir hier ungefähr? Also mir wurde gesagt, so um die 80. Also man könnte sagen, allein Gideon hätte diese Räumlichkeiten gefüllt mit seiner Familie. Das ist eigentlich schon faszinierend, wie groß diese Familie von ihm war. Er ist in Ophra geboren, etwa 25 Kilometer südlich von Sichem. Der Sterbeort, er ist unbekannt und er ist begraben in Ophra. Die Nationalität, er ist ein Israelit aus dem Stamm Manasse. Und er arbeitet als Bauer und als Richter. Also die Leute sind schon immer zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, was sagt denn jetzt eigentlich Gott hier dazu? Wie soll ich das jetzt handhaben? Wie rede ich am besten mit Gott? Und wo befinden wir uns jetzt zeitlich mit Gideon? Mit Gideon befinden wir uns circa 1300 Jahre vor Christus und das Volk Israel lebt in einer sehr, sehr dunklen Zeit. Vergleichen kann man es heute auch, weil wir hören auch immer wieder von Krieg. Immer wieder ist der Krieg gerade ein aktuelles Thema und immer wieder bricht ein neuer Krieg aus. Auch Israel lebte gerade in dieser Zeit in einem Krieg. 7 Jahre lang wurden sie jetzt schon nacheinander angegriffen von den Midianitern. 7 Jahre hintereinander. Aber bis zu diesen 7 Jahren lebten sie 40 Jahre in Frieden und in dieser Zeit hat die Richterin Deborah gewirkt. Ich sage immer so, das ist dieser Richterkreislauf. Die Richter waren da, es war alles gut. Irgendwann haben sie aber gemerkt, ach, läuft ja alles ganz gut, warum brauche ich Gott? Dann haben sie den Gott vergessen, haben sie sich anderen Göttern zugewandt. Und dann kam Krieg, Verfolgung. Und dann haben sie sich wieder daran erinnert, oh, da war ja Gott. Und dann hat Gott wieder einen Richter oder einen Prophet geschickt. Und dann war wieder eine Zeit lang Frieden, weil sie wieder zu Gott zurückgekehrt sind. Und dann ging dieser Richterkreislauf wieder von vorne los. Und wir befinden uns halt gerade in dieser Zeit, wo Israel Gott vergessen hatte, dass sie fremden Göttern nachgelaufen sind. Und das wird schon ganz klar im ersten Vers, im sechsten Kapitel deutlich. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für 7 Jahre den Midianitern aus. Hier sehen wir schon, die Zeit ist jetzt dann gleich vorbei. 7 Jahre ist jetzt vorbei. 7 Jahre waren sie ausgeliefert. Die Midianiter, das war ein arabisches Beduinenvolk, und sie stammen von Midian ab. Und Midian ist ein Sohn von Abraham und seiner zweiten Ehefrau Ketura. Und sie griffen immer wieder dieses Volk Israel an. Über Midian wird gesagt, dieses Volk ist so groß wie Heuschrecken, die einfach einfallen, alles mitnehmen und wieder gehen. Wer schon mal so eine Heuschreckenplage gesehen hat oder mal in den Nachrichten gesehen hat, das ist schon ziemlich brutal. Wenn Heuschrecken da sind, dann ist nichts mehr da. Dann ist die ganze Ernte verloren. Alles Grüne ist weggefressen. Und genau so war es auch für Israel. Und es hat mich hat es immer wieder gewundert für Israel. Wenn sie wussten, jedes Jahr werden sie angegriffen, und trotzdem haben sie immer wieder neu ihre Felder bestellt. Immer wieder neu haben sie die Arbeit angefangen und gesagt, ich möchte trotzdem weitermachen. Aber ein Teil hat sich schon zurückgezogen. Ein Teil hat es schon gar nicht mehr gemacht. Sie lebten schon auf den Höhen oder in den Höhlen, in den Bergen, um sich vor den Midianitern dann auch zu verstecken. Und genau hier kommt nämlich jetzt das Predigtthema ins Spiel. Klein, aber oho. In Kapitel 6, die Verse 11 bis 14 steht: Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Was wir hier lesen, ist eigentlich schon ein bisschen auch an Ironie, finde ich. Der Engel Gottes oder Gott selber geht hier zu Gideon und begrüßt ihn dann: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Aber ist Gideon wirklich dieser tapfere Held, wie wir ihn auch wahrnehmen? Wenn man genauer hinschaut, ist Gideon eigentlich nicht so tapfer. Genau genommen hatte er eigentlich Angst. Es heißt nämlich, dass er das Weizen in der Kelter trischt. Normalerweise trischt man Weizen auf einer Tenne, aber wir können es hier vorne sehen, die tragen das Weizen in eine Kelter hinein. Was macht man in der Kelter? Wein. Genau, da wird Wein gepresst. Eine Kelter ist eigentlich für Wein da, aber dreschen tut man Weizen auf einer Tenne, auf einer Scheune, die schön viel Luft hat, dass wenn man auf dieses Weizen draufhaut mit dem Dreschschlegel, dass dann der Wind das ganze Spreu wegträgt, dass das einfach weggeht. In der Kelter ist kein Wind, da ist die Arbeit eigentlich doppelt so schwer, dass man dieses Weizen bekommt. Aber Gideon war in dieser Kelter, weil er Angst hatte. Er hatte Angst, dass die Midianiter diese Staubwolken vielleicht sehen vom Dreschen und dass sie dann diesen ganzen Ertrag wieder mitnehmen. Er hatte Angst vor den Midianitern und hat sich deshalb versteckt. Und genau dann sagt Gott zu ihm, du bist ein tapferer Held. Eigentlich ist es doch gar nicht. Auch von sich selber sagt Gideon, ich bin es nicht, ich bin kein tapferer Held. In Vers 15 steht, meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Also er redet ganz klein von sich selber und behauptet, ich kann es nicht, ich bin es nicht wert. Meine Geschwister, die sind vielleicht eh viel besser als ich. Und da ist meine Frage an euch. Wie siehst du dich? Wie siehst du dich? Oder wie redest du von dir? Sagst du, ich kann hinstehen, ich bin selbstbewusst und ich kann auch was? Oder bist du eher so eingefallen und sagst, oh, ich kann nichts? Was ist so deine Ansicht über dich selber? Du kannst auch gerne mal andere fragen. Wie siehst du denn mich? Wie nimmst du mich denn wahr? Weil manchmal passt so die Eigenreflexion und die Fremdwahrnehmung nicht so zusammen. Da könnt ihr euch gerne mal austauschen. Dann könnt ihr mal fragen, hey, wie erlebst du mich? Wie bin ich in deinen Augen? Aber das Interessante an unserem Text ist, nämlich Gottes Blick. Der sagt über Gideon nämlich klein, aber oho. Gideon ist vielleicht nicht der Stärkste und der Mutigste, aber Gott sieht in ihm mehr, als er in sich selber sieht. Gott sieht in Gideon einen Mann, der gehorsam ist. Er sieht durch diesen Gehorsam einen Menschen, der ihn beauftragen kann und der für ihn unterwegs ist, der für ihn kämpfen wird. Er sieht schon weiter in die Zukunft und er merkt, Gideon ist einer, der kann diesen Auftrag, die Midianiter aus dem Land zu vertreiben, wahrnehmen. Er ist es, der diese Kraft hat. Auch wenn man vielleicht selber sich noch gar nicht in einer Aufgabe sieht oder in einer Verantwortung oder in einer Arbeit, Gott sieht es. Und so wurde Gideon ein Sprachrohr für Gott. Wir erkennen hier einen komplett anderen Blick von Gott auf Gideon, als er über sich selber hat. Und da kann man nämlich dann eins erleben. Wir erleben, wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Und das dürft ihr euch immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn ich von mir denke, ich kann nichts oder ich habe nur wenig zu geben, wenn Gott dann noch dazukommt, ist es ganz viel. Das Wenige eines Menschen reicht aus, damit Gott durch ihn wirken und walten kann. Manchmal neigen wir Christen dazu, uns hinter unserer Schwachheit zu verstecken und zu sagen, ach, ich kann nichts. Aber es heißt auch, dass Gott gerade diese Schwachheit nutzt, um groß zu werden. Wir lesen in 1. Korinther, schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Wir denken immer schwach von uns, aber Gott sieht in uns ganz viel. Und genau deswegen kam ja auch Jesus auf die Welt, um den Schwachen, die sagen, sie können nichts, sie sind so verletzt, zu denen wollte er kommen. Und ihnen helfen, wieder den Blick neu auf Gott zu richten und zu sagen, mit mir könnt ihr es schaffen. Ihr seid zwar klein, aber oho, ich mache mit euch dieses Oho aus. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel bei verschiedenen Personen. Zum Beispiel Josef, er war der Jüngste der Familie und er war noch ein Sklave. Mose war ein Hirte im Exil, da er zum Mörder geworden war. Oder Jephtha, der Israel von den Ammonitern befreien sollte und er war der Sohn einer Prostituierten. Matthäus, ein unbeliebter und korrupter Zimmermann. Und da kann man diese Zolleinnehmer, nicht Zimmermann. Und da kann man immer weiter in diese Geschichte reinschauen, dass viele Menschen einfach von sich selber gesagt haben, ich bin es nicht wert, die Gesellschaft sieht mich anders oder ich habe Dinge getan, die sind einfach schlecht. Das ist egal, Gott will genau diese Menschen. Egal welches Bild du von dir hast, du bist Oho in Gottes Augen. Und jetzt diese Frage halt auch an dich. Gerade wenn das auch so zusammenhängt, wie du dich siehst. Wie gehst du damit um, wenn Gott dir einen Auftrag gibt? Sagst du dann, oh nein Gott, ich kann das nicht, ich kann nicht so gut vor anderen reden, oder ja Gott, es ist lieb von dir, dass du mir das zutraust, aber ich glaube, du findest einen stärkeren und einen fitteren als mich. Oder vielleicht, Gott, das ist ja ein richtiges Kompliment, aber glaubst du nicht, dass meine Schwächen größer sind als meine Fähigkeiten? Wie gehst du damit um, wenn du irgendwie klar das Zeichen bekommst von Gott, ich sollte da vielleicht was ändern, ich sollte hier einen Auftrag angehen? Bist du dann eher so wie dieser Gideon am Anfang, der sagt, nee, ich kann das nicht? Oder sagst du, ja, mit deiner Hilfe möchte ich das tun? Und so geht es mir auch immer wieder. Man hat ja so seine Stärken und seine Fähigkeiten. Aber ich sage mir immer so, wenn Gott mich aus meiner Komfortzone herausholt, dann wird er mir auch helfen, dass ich dann diese Aufgabe oder auch mich selber zu ändern hinbekomme. Ich habe nämlich mal einen Satz gehört, Gott beruft nicht die Befähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Er gibt uns die Kraft. Als ich so meinen Dienst angetreten habe, hat mir damals mein Anleiter gesagt, Sebastian, du gibst dein menschlich Möglichstes und der Rest wird Gott machen. Und genau so ist es auch. Das heißt nicht, dass wir uns darauf ausruhen sollen, dann immer sagen, hier, Gott wird schon machen, wir müssen uns doch schon anstrengen. Aber das hilft einem auch selber zu sagen, hey, ich habe jetzt mein menschlich Möglichstes getan und der Rest wird jetzt Gott machen. Dass sie merken, dass ich hier jemand verkündige, dass ich Teamkreis, Jugendarbeit oder mit Erwachsenen was mache. Ich kann nur auf Jesus hinweisen. Der Rest muss Gott machen. Und genau das durfte hier auch Gideon tun. Aber man muss auch sehen, dass manchmal so kleine Zweifel noch da sind. Auch wenn man so einen Auftrag gekriegt hat und auch weiß, ich soll diese Aufgabe machen, da sind manchmal doch auch noch Zweifel da. Und das ist nämlich auch mein zweiter Punkt. Gott gibt dem Zweifel und dem Zweifelnden Zeit und Raum. Gideon erlebt jetzt, wie Gott ihn sieht und was er durch ihn bewirken will, dass er diese Midianiter hier aus diesem Land vertreiben will. Aber wer diese Geschichte kennt mit der Wolle und so, der merkt, Gideon braucht doch noch eine Bestätigung. Und das Interessante ist, dass Gott es ihm auch gewährt. Er sagt, ja, ich weiß, du vertraust mir, aber du brauchst jetzt noch eine Zusage. Und das können wir hier lesen. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Und Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Für Gideon sind doch noch viele Fragen offen. Wie, wo, wieso? Er braucht jetzt eine klare Bestätigung, um seine Zweifel ausräumen zu können. Und dann fordert er hier den nächsten Rat. Und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen und wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Und genau so geschah es, als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte nicht deinen Zorn erregen. Wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche, aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Ich denke, manche kennen diese Geschichte, wird auch viel in der Jugendarbeit erzählt. Aber wenn man so diese Zweifel von Gideon hört, könnte man irgendwie meinen, dass Gott sich da vielleicht in Gideon getäuscht hat und dass das nicht doch vielleicht eine Nummer zu groß für Gideon ist. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott gibt dem Zweifel und dem Zweifelnden selbst Zeit und Raum, heißt der Punkt. Und ich finde, Zweifel gehören im Glauben dazu. Zweifel sind ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Sie sind ein wichtiger Schritt, um im Glauben wachsen zu können. Die Zweifel brauchen wir, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten. Wenn wir nicht zweifeln, dann nehme ich ja alles ungefiltert auf. Dann wäre ich ja nur eine Marionette. Aber so sind wir nicht. Die Zweifel in unserem Glauben, sie stärken auch unseren Glauben. Weil dann komme ich erst darüber ins Nachdenken. Was sagt mir dieser Text eigentlich? Wie erlebe ich ihn praktisch? Zweifel gehören im Glauben dazu. Friedrich Büchner, ein amerikanischer Autor und Theologe, hat mal einen Satz gesagt: Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Es ist zwar gut, wenn man diese Zweifel hat, wenn man diese Ameisen in der Hose hat, aber man muss aufpassen, dass man nicht immer nur zweifelt. Wir brauchen ein gesundes Zweifeln. Ein Zweifeln, wo man auch dann andere Meinungen zulässt und dann auch mal zu einem Ende kommt und sagt, ja, jetzt habe ich meine Antwort auf diesen Glaubensfrage und diesen Glaubenssatz gefunden. Wer immer nur zweifelt und nicht weiterkommt, der hat auch vergessen, wer Jesus ist. Dass Jesus der ist, der dich retten will, der auf die Welt kam, damit du ewiges Leben bekommst. Und das ist das Einzige, woran man nicht zweifeln darf, dass Jesus auf die Welt kam, um uns zu retten. Aber ich finde, es ist wichtig. Wir im Teamkreis, wir versuchen auch immer wieder, unsere Teams herauszufordern, auch mal selber nachzudenken. Was sagt denn jetzt die Bibel über mein persönliches Leben? Wie soll ich meinen Glauben leben? Von dem her, tauscht euch auch mal gegenseitig aus. Geht in Hauskreise und redet mal über euren Glauben. Sprecht mal eure Zweifel an. Weil oft ist es so, dass wir unsere Zweifel gar nicht ansprechen und vielleicht denken, ach, ich glaube dann irgendwie nicht richtig oder ich bin vielleicht zu dumm. Was denken denn die anderen da von mir? Nein, das ist es nicht. Gerade diese Zweifel bringen einen im Glauben weiter, weil man sich auch austauschen kann. Und da merkt man, oh, die anderen haben vielleicht auch genau die gleichen Zweifel. Und wir erleben hier nämlich bei Gideon, dass Gott es gesagt hat, ja, ich antworte immer wieder neu auf deine Zweifel. Und ich gebe dir auch immer wieder neu in Rat. Da muss ich mir auch immer wieder ein Beispiel nehmen, wie geduldig hier Gott gearbeitet hat. Wenn ich auch gerade in meine Familie denke, wo manchmal doch die Geduld schneller zu Ende ist, wenn immer wieder die gleichen Fragen kommt oder man nicht gleich reagiert. Aber so ist Gott nicht. Wir dürfen immer wieder neu zu ihm kommen. Und er hört nie auf, uns diese Fragen zu beantworten, auch wenn es vielleicht das 10. Mal schon die gleiche Frage gestellt ist. Und das durften wir hier bei Gideon erleben. Die Zweifel sind da, aber er möchte es helfen, sie auszuräumen. Aber dann gibt es noch die dritte Aufgabe. Die hatte nämlich auch Gideon. Nachdem er so diese Zweifel geklärt hatte und die Bestätigung hatte, ist Gott sozusagen in sein Leben gekommen. Wenn Gott zu uns kommt, müssen wir aufräumen. Und das musste auch Gideon. Wir haben so diese Angewohnheit, wenn wir Besuche ausmachen, dann guckt man, dass die Wohnung aufgeräumt ist. Also manche mehr, manche weniger. Die Frauen haben in der Regel ein besseres Aufräumverständnis als der Mann. So geht es zumindest uns. Ich sage euch doch in Ordnung, aber meine Frau sagt, nee, das muss man noch machen. Aber genauso ist es auch, wenn Gott zu uns kommt. Wenn Gott zu uns kommt und in unser Leben anklopft und alles voll ist in unserem Leben mit allem anderen, dann muss da erstmal aufgeräumt werden, dass er überhaupt hineinkommen kann und Platz zu nehmen und sich ausbreiten kann. Und genau das war nämlich bei Israel der Fall und bei Gideon. Ihr Leben war voll mit allen anderen Dingen, aber nicht mit dem, dass Gott hier Platz gefunden hat. Wenn Gott zu uns kommt und unser Leben schon vollgestopft ist mit anderen Themen oder Dingen, dann hat er keinen Platz. Und genau das hat Gott ja an Israel bemängelt. Genau deswegen waren ja die Midianiter, haben sie angegriffen, weil sie ihr Leben mit den Göttern gefüllt haben, die einfach nichts bringen. Und wenn jetzt Gott hier kommt, kann er jetzt erstmal nicht rein, er muss erstmal Platz machen. Das eigentliche Problem waren ja nicht die Midianiter, die das Volk unterdrückten. Es war nur eine Folge da davon, sondern vielmehr war der Unglaube des Volkes da, dass sie sich diesen Götzen zugewandt haben. Kinderbibel bringt es immer so schön zum Ausdruck. Sie haben Baal und Aschera gefolgt. Sie sind fremden Göttern nachgelaufen, hölzerne Säulen oder Figuren, die als Objekt des Götzendienstes gebraucht wurden. Baal galt als Gott der Stürme und des Regens und deshalb wurde ihm die Herrschaft über die Vegetation und Landschaft zugeschrieben. Und Aschera war eine ugaritische Meeresgöttin, das wäre das heutige Syrien. Das Volk Israel war also voll im Götzenkult drin und hatte jeglichen Bezug zu Gott verloren. Und genau das muss ausgeräumt werden. Und das Interessante ist, auch Gideon kommt aus einer Familie, wo das eine große Rolle gespielt hat. Sein Vater hatte auch einen Baalsaltar. In dieser Nacht sprach der Herr: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der 7 Jahre alt ist, reiß den Altar ein, den dein Vater dem Baal errichtet hat, und haue den Aschera-Pfahl um, der daneben steht. Dann bau dem Herrn, deinen Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den 7-jährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Aschera-Pfahls, den du umgehauen hast. Schon eine krasse Aufgabe, muss man sagen, wenn Gott hier Gideon diesen Auftrag gibt. Die Zweifel sind ausgeräumt und jetzt kommt die nächste spannende Herausforderung, wo auch wahrscheinlich Gideon geschluckt hat. Puh, wenn ich das machen soll, das heißt aber auch, dass das Volk, das ganze Dorf und mein Vater mich dann auch verfolgen. Denn dieser Götzenkult war auch gleichzeitig so tief in dieser Bevölkerungsschicht verankert, dass es für ihn auch zum Tode hätte führen können, wenn jemand diese Götter anrührt. Da wäre das ganze Volk hinter einem her. Aber Gideon hat darauf vertraut: Hey, ich habe jetzt schon mehrmals von dir die Zusagen bekommen, du bist dabei, dann kann ich das auch tun. Und so hat er dann diesen Altar umgehauen und hat das Brandopfer drauf vollrichtet. Wenn wir so diese Geschichte anschauen, dann stellt sich mir hier die nächste Frage. Für uns persönlich, gibt es etwas, das Gott aus meinem oder deinem Leben ausräumen möchte, wo kein Platz da ist, wenn es sozusagen an deine Lebenstür klopft und dass da Dinge sind, die ihn eher stören? Und wie gehst du dann damit um? Räumst du sie aus oder läuft es einfach weiter? Weil manchmal ist es auch so ein bisschen unbequem, so seine Lebenseinstellung zu ändern, weil man hat sich ja so arg dran gewöhnt. Aber ich mache dir Mut, zusammen mit Gott Dinge zu ändern, die einfach schlecht für dich sind. Weil manches, ich denke, es gibt einiges, wo man so im Hinterkopf hat, ach, das ist eigentlich nicht so gut, dass ich das mache. Bei mir ist tatsächlich die Geduld, die ich lernen muss, über die Jahre hinweg mit meinen Kindern. Wo ich auch immer wieder merke, da mache ich Fehler. Ich müsste eigentlich viel geduldiger sein. Ich weiß es, aber ich bitte jedes Mal Gott immer wieder neu darum, dass er mir da hilft. Es gibt Dinge, die kann man nicht von jetzt auf nachher ausräumen. Aber man muss dranbleiben. Und so hat jeder von euch so ein Thema, wo man dranbleiben muss. Aber du wirst es schaffen. Du bist nicht zu klein dafür. Denn mit Gott an deiner Seite wirst du es schaffen. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott, wir müssen keine großen Leistungen bringen oder berühmte Persönlichkeiten sein, um von Gott gebraucht zu werden. Das fassen nochmal diese 3 Stichpunkte zusammen. Klein, aber oho. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern befähigt die Kleinen. Gott gibt dem Zweifelnden und den Zweifelnden Zeit und Raum. Sprich sie aus und fordere Gott auf, die Zweifel gemeinsam mit ihm auszuräumen. Und wenn wir Gott erleben wollen, sollten wir aufräumen, was uns in der Beziehung zu ihm hindert. Das dürft ihr gerne mal nächste Woche ausprobieren. Einstudieren, einüben, zu sagen, ich bin nicht zu klein. Und danke Gott, dass du meine Zweifel auch jetzt noch hörst, wenn ich sie zum 10. Mal zu dir bringe oder mehr. Und danke, dass du mit mir hilfst, Dinge zu ändern, die dir nicht gefallen. Denn für Gott gilt eines, klein aber oho, und wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Amen.